Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Ihr Lieben, wenn ich in der Schule bin, ich gebe ja Rallye-Unterricht, dann kommt es doch immer wieder mal vor, dass ich in diese Situation komme. Wir machen zu Beginn immer so einen kleinen Kreis und verschiedene Schüler dürfen was sagen zum Unterrichtsbeginn. Mache ich verschiedene Methoden, mal das, mal das. Und dann kommt es immer wieder vor, dass ich dann den Satz höre, der war schon beim letzten Mal dran, ich bin dran, das ist ungerecht. Meine Mentorin im Vikariat hat mich davor gewarnt, dass das passieren kann, wenn man sich nicht genau aufschreibt, welcher Schüler wann zuletzt die Kerze anzünden durfte oder was eben immer so ein Aufgäble da ist. Da ich es mir oft nicht aufschreibe, höre ich diesen Satz immer wieder. Ja, das ist ungerecht, das ist ein Satz, den hört man tatsächlich relativ oft aus Kindermund. Scheinbar haben wir Menschen von Kind an ein Gefühl dafür, was Ungerechtigkeit ist. Aber sie haben ja recht, wenn die anderen halt öfter dürfen als die einen, auch wenn ich denke, es ist doch nur dieses kleine Aufgäble, da steckt irgendwie Ungerechtigkeit drin. Aber das ist ungerecht, das ist nicht nur eine Aussage von Kindern, das ist nicht nur ein Gedanke, der Kinder betrifft, sondern, glaube ich, viele Menschen. Also Ungerechtigkeit ist was, das stößt vielen Menschen auf. Eine aktuelle Umfrage vom ZDF Politbarometer September letzten Jahres hat ergeben, dass 63% der Befragten, also etwa zwei Drittel, finden, in Deutschland herrscht soziale Ungerechtigkeit. Also ein Thema, das viele beschäftigt. Immerhin ein Drittel sagt, nö, eigentlich ist alles gerecht. Aber was auf jeden Fall auch eine Tendenz ist, was Leute zumindest vom Gefühl her sagen, ist ganz spannend, es wird alles immer ungerechter. Das hat auch eine andere Umfrage 2018 schon ergeben, also einige Jahre früher, aber ich weiß nicht, ob das die letzten 5 Jahre besser geworden ist. Was ich aber bei dieser anderen Umfrage spannend fand, ist die Aussage, selbst wenn in Deutschland mehr Leute Gerechtigkeit empfinden, in Blick auf die Welt sagen 94% in der Welt geht es ungerecht zu. Und das heißt, Ungerechtigkeit, das ist ein Problem. Das ist was, was uns Menschen betrifft und weshalb wir Menschen eben zu dieser anderen Lage, dieser anderen Situation, anderen Zustand streben nach Gerechtigkeit. Und das haben wir deswegen heute als Thema. Wir haben ja jeden Sonntag eine Suche sozusagen und heute Morgen ist die Suche nach Gerechtigkeit. Was hat eigentlich Jesus dazu zu sagen? Und ich weiß nicht, ob ihr es gemerkt habt oder nicht, aber ihr habt vorher eine Predigt von Jesus zu diesem Thema gehört. Und zwar der ganz am Schluss kam. Also dieser eine Satz, ich weiß nicht, ob ihr ihn noch wisst, was er gesagt hat, vielleicht ist euch aufgefallen, das war deutlich kürzer als alles andere. Dieser eine Satz war eine Predigt von Jesus zum Thema Gerechtigkeit. Es war so, dass zu Jesu Zeit und in der biblischen Zeit erwachsene Männer immer die Freiheit hatten, wenn sie wollten, Bibeltexte im Synagogengottesdienst vorzulesen und auszulegen. Also der Synagogenvorsteher musste zustimmen, aber grundsätzlich war das ganz üblich, dass verschiedene Leute was gesagt haben. Und dann gab es zum Beispiel diesen Text, den Jesaja gute 700 Jahre vor Jesus aufgeschrieben hat, der seit 700 Jahren immer wieder gelesen wurde. Wir haben einige Zeitausschnitte im Anspiel gesehen und so eben dann auch Jesus in die Hand gedrückt wurde. Er hatte diesen Text, diese Worte von Jesaja in der Hand, hat sie vorgelesen. Und dann sind alle Blicke gespannt auf ihn, weil Jesus hatte schon so einen gewissen Ruf. Er war schon oft in Synagogen unterwegs, hat schon oft Leute irgendwie begeistert. Die haben gemerkt, er hat was zu sagen. Und dann haben sie gedacht, was sagt er jetzt wohl zu diesem Jesaja-Text von den Blinden, die wieder sehen können, von den Armen, denen Hoffnung verkündigt wird und so weiter. Jesu Predigt ist dieser eine Satz. Heute ist dieses Wort vor euren Augen und Ohren Wirklichkeit geworden. Punkt. Amen. So sagt es Jesus. Nicht mehr eine ganz knappe Predigt und doch aber eine Predigt, die ganz tief geht. Ich glaube, es lohnt sich, auf die Bedeutung von diesem Satz mal genauer zu schauen. Was sagt Jesus mit diesem Satz, den er ja auf diese Jesaja-Stelle bezieht? Ich glaube, es ist ein Satz von Jesus für seine Zeit damals. Es ist ein Satz von Jesus für dich und mich heute. Und es ist ein Satz von Jesus für die ganze Welt. Und in diesen drei Schritten möchte ich mit euch den Satz mal nochmal anschauen. Also zum Ersten, Jesu Wort oder ein Satz von Jesus für seine Zeit. Diese Bibelstelle, die Jesus ausgelegt hat, wie gesagt, kam aus dem Jesaja-Buch oder steht im Jesaja-Buch und blickt auf eine Zeit, in der das Volk Israel es nicht leicht hatte. Kurz nach Jesaja stand Israel die Deportation ins Exil bevor und darauf blickt Jesaja schon voraus. Und er sieht, in seiner Zeit war es schon nicht leicht, aber es wird noch deutlich schwerer. Und er darf im Namen Gottes gleichzeitig aber auch frohe Verheißungen verkünden, wie zum Beispiel, dass Gerechtigkeit geschaffen wird, dass eben die Armen wieder Hoffnung bekommen, die Blinden wieder sehen und so weiter. Aber auch als Israel aus dem Exil zurückkam, war eben noch nicht alles gut. Im Gegenteil, sie waren ein Spielball in der Machtpolitik der antiken Großmächte bis eben zur Zeit Jesu, wo eben die Römer gerade ganz groß waren. Und deshalb hat die Leute damals eins ganz stark beschäftigt. Was fangen wir mit dieser Bibelstelle oder auch den anderen Bibelstellen an, die von Frieden und Gerechtigkeit sprechen, wo wir doch seit Hunderten von Jahren drauf warten? Seit Hunderten von Jahren lesen wir davon, aber wir sehen so wenig davon. Es war keine leichte Situation unter der Herrschaft der Römer. Ja, sie durften immerhin ihren Glauben ausleben, sie durften sich relativ frei bewegen, aber sie haben doch in vielem gemerkt, sie werden auch unterdrückt. Sie haben viele existenzielle Nöte und Probleme und fühlen sich eben nicht frei. Und sie haben sich gefragt, wann endlich? Seit Hunderten von Jahren warten wir. Wann endlich ist es soweit? Und in diesem Jesaja-Text wird deutlich, es wird dann soweit sein, wenn ein Retter auftritt, wenn der sogenannte Messias auftritt. In dem Jesaja-Text war die Rede vom Geist, der auf ihm ruht, von dem, der gesalbt ist. Messias heißt nichts anderes als der Gesalbte. Das heißt, dieser Text blickt auf eine Person, die Gott schicken wird, mit der all das eintritt. Und dann, im Wissen darauf, dass es eigentlich mit einer Person zusammenhängt, wann die Gerechtigkeit endlich eintritt. Im Wissen darauf sagt Jesus diesen Satz. Heute ist dieses Wort vor euren Augen und Ohren Wirklichkeit geworden. Und damit sagt er eigentlich nicht weniger als, ja, ich bin's. Ich bin der, auf den ihr wartet seit Hunderten von Jahren. Ich bin dieser Gesalbte. Auf mir ruht dieser Geist Gottes. Für die Menschen, die diesen Satz von Jesus gehört haben, war das unmissverständlich. Und deswegen muss es beeindruckend gewesen sein. Und bestimmt gab es einige, die sich darüber geärgert haben. Es wird dann später erzählt, sie wundern sich, hey, das ist doch der Sohn von Josef und so weiter, den kennen wir doch schon von Kindheit. Wie kann der plötzlich diesen Anspruch erheben? Und es gab die anderen, die waren beeindruckt und die wollten an ihm dranbleiben. Die wollten genau das erleben. Aber für alle war es auf jeden Fall eine bewegende Situation, weil eben egal, ob sie jetzt arm waren, ob sie blind waren oder was auch immer, sie haben auf diesen Befreier gewartet, selbst wenn sie einfach nur unter dem Druck der Römer gelitten haben. Wenn wir dann auf das Leben Jesu schauen, was in der Bibel noch über ihn berichtet wird, dann sehen wir, dass Jesus nicht nur eine Behauptung aufstellt, sondern dass die Menschen, die ihm vertraut haben und mitgegangen sind, genau das gesehen haben, wie Blinde geheilt werden. Wie sie gesehen haben, dass Arme, Hungernde zu essen bekommen haben. Wie sie gesehen haben, dass Jesus sich denen zuwendet, die ungerecht behandelt werden. Die Bibel ist da eindeutig. Ja, dieser Jesus, das ist der, auf den alle gewartet haben. Er ist dieser Heilsbringer, der Messias. Und jetzt ist dieses Wort aber eben nicht nur ein Wort für diese Kultur, die auf diesen Messias wartet, sondern es ist ein Wort für dich und mich heute. Inwiefern betrifft er uns? Vielleicht sind wir nicht unterdrückt unter den Römern. Nee, im Gegenteil, wir haben das Privileg, in Frieden und Freiheit, in einer Demokratie zu leben. Vielleicht sind wir nicht arm und in existenziellen Nöten. Manche von uns vielleicht schon und wir sehen es gar nicht. Aber andere auch gar nicht. Von uns, die wir hier sind, ist zumindest gerade keiner gefangen. Und ja, unter Blindheit leiden auch nur wenige. Aber was sagen diese Jesaja-Worte dann zu uns? Ich glaube, es ist interessant, diesen Blick auch aus Jesu Perspektive einzunehmen. Aus Perspektive von dem, der ja der Sohn des allmächtigen Gottes ist. Die Frage, wer bin eigentlich ich vor Gott? Und wenn ich diese Frage stelle, wer bin eigentlich ich vor Gott? Und dann diese Wörter, diese Stichwörter aus dem Jesaja-Text, arm, gefangen, blind, unterdrückt nehmen, dann merke ich, die haben gleichzeitig auch eine andere Ebene von Bedeutung. Vielleicht sind wir nicht materiell arm, aber vielleicht sucht mancher nach einer Erfüllung, nach einem Sinn, nach Zufriedenheit, was eben Geld und Materielles nicht auf Dauer bieten kann. Und in diesem Sinne eine Armut. Vielleicht ist mancher geistlich arm. Das heißt, er hat eigentlich nichts, was er an vor Gott irgendwie zeigen oder bringen kann. Arm an dem, was eigentlich Gottes Eigenschaften sind. Arm an Treue, arm an Liebe, arm an Freundlichkeit. Oder arm an dem, was Gott von uns erwartet. Und gleichzeitig arm im Sinne von viel Schuld, die wir auf uns geladen haben. Und ich glaube, das kann man auch im Stichwort von gefangen nehmen, gefangen in Schuld. Ich glaube, das ist was, was unser menschliches Dasein ganz stark betrifft. Blind. Blind sind wir vielleicht nicht mit den Augen. Manche von uns vielleicht aber auch schon. Aber vielleicht sind wir blind für die Wahrheit. Blind für mein Umfeld und die Menschen, die mich da brauchen. Blind für Gottes Wirken in meinem Leben. Das war so ein bisschen Thema letzte Woche in unserem Gottesdienst. Blind für das, was Gott mir zeigen möchte. Und vielleicht sind wir nicht unterdrückt, sind eigentlich äußerlich frei, aber bedrückt von Sorgen, Nöten, Streit, Konflikten, Menschen, die uns vielleicht aber auch Schlechtes wollen und so weiter. Auf all diesen Ebenen, die ich jetzt ein bisschen durchgespielt habe, da gilt, Jesus verkündet die gute Botschaft, so heißt es in der Bibelstelle. Und gute Botschaft, das ist dieses Wort Evangelium, wovon wir Christen gerne sprechen. Gute Botschaft, damit meint das Neue Testament letztlich, dass Jesus gekommen ist, um in all diesen Situationen, die ich so aufgezählt habe, Freiheit und Frieden zu bringen. Dass er gekommen ist, Mensch geworden ist, gestorben ist und auferstanden, um uns frei zu machen von der Gefangenschaft unter der Sünde, um uns eine Grundlage für eine Gottesbeziehung zu schaffen. Ja, in Jesus, da wird Gott selbst ganz arm, leidet und stirbt, dass wir auf einer ganz anderen Ebene reich werden, nämlich als Erben seines Reiches. Erst durch ihn können wir uns als Gottes Kinder wieder in Gottes Nähe begeben. Das heißt für uns, und was heißt jetzt dieses Wort für die ganze Welt? Ich glaube, es gibt nicht nur diese bildliche Ebene, von der ich gerade gesprochen habe in diesem Text, sondern tatsächlich die wörtliche Ebene. Es geht wirklich auch um Ungerechtigkeit in unserer Welt, die wir ja wahrnehmen, die viele Menschen wahrnehmen, und dass Gott dazu was zu sagen hat. Man kann ja verzweifeln unter den Nöten und dem Leid, das in dieser Welt herrscht, in unserem Land auch und weltweit noch viel mehr. So viel Ungerechtigkeit. Und wenn man in die Bibel schaut, dann finde ich den spannenden Blick, Gott selbst leidet mindestens so sehr an dieser Ungerechtigkeit der Welt wie wir. Das sieht man von Anfang der Bibel in den Mosegesetzen über die Propheten, die immer wieder ermahnen, sich den Armen und Benachteiligten zuzuwenden, eben bis hin zu Jesu Verkündigung und seinem Tun, wo er sich ganz klar gegen Ungerechtigkeit wendet und Gerechtigkeit zur Tat, zur Realität werden lässt. Und so haben wir es auch vorher in unserem Psalm gebetet, dass Gott der Gerechtigkeit ist. Irgendwie bekommen wir Menschen das nicht hin. Wir warten einerseits auf Gerechtigkeit und gleichzeitig, zumindest gefühlt, wird es immer schlimmer. Und deswegen ist es ein wichtiger Auftrag von Jesus, dass er Gerechtigkeit bringt. Er macht deutlich, ich schaffe Gerechtigkeit, in mir wird diese Sache Gottes zur Realität. Und so verkündigt er ganz bekannt, selig sind, die da hungert und dürstet nach Gerechtigkeit, denn sie sollen satt werden. Aber Moment, vielleicht hat jemand gut zugehört. Hier spricht Jesus von der Zukunft, sie sollen satt werden. Und vorher hat er doch behauptet, das ist jetzt schon Realität geworden. Und ich glaube, das ist die Spannung, in der wir uns befinden, dass beides stimmt. Dass die Realität der Gerechtigkeit mit Jesu Kommen damals vor gut 2000 Jahren Realität geworden ist, angebrochen ist. Das Friedensreich Gottes begonnen hat. Und gleichzeitig, wie wir es bis heute eben merken, noch nicht vollendet ist. Sondern wir sind in so einem Zustand von, es ist schon jetzt und irgendwie auch noch nicht. Weil Gottes Reich eben noch nicht vollendet ist. Das ist das, was Jesus sagt, wird er tun, wenn er irgendwann wiederkommen wird. Und mir hilft, das zu verstehen, weil das ist ja irgendwie eine Spannung, die man vereinen muss, mit einem Frühlingsbild, was, denke ich, gerade ganz gut passt. Weiß nicht, wo ihr schon Krokusse im Garten und sonst wo gesehen habt. Bei uns hat es jetzt gerade keinen Schnee. Aber dieses Bild vom Schnee und dem Krokus mitten im Schnee ist für mich so ein Sinnbild für Gottes Reich, das schon angebrochen ist, aber eben noch nicht vollendet. Der Schnee, der für die Kälte steht, Schnee für das steht, was eben noch nicht gut ist, sozusagen das Stück Winter, das noch da ist, und gleichzeitig der Krokus, der inmitten vom Schnee aufbricht und damit deutlich macht, der Frühling ist angebrochen. Es sind noch keine großen Blumenwiesen. Es gibt noch Schneeflecken und Teile, da überlagert der Schnee alles. Aber der Frühling, der hat begonnen. Und wir dürfen wissen, er wächst und wächst. Und irgendwann werden wir die vollen Blumenwiesen haben. Für mich ist dieses Bild vom Krokus im Schnee so ein kleines Bild für Gottes angebrochenes Reich, begonnenes Reich mit Jesus damals vor 2000 Jahren. Und wir dürfen sicher sein, wenn er dann wiederkommt, dann ist die Blumenwiese da. Dann wird wirklich Gerechtigkeit herrschen. Und so beten wir, dein Reich komme, immer wenn wir das Vaterunser beten. Und das ist damit gemeint. Wir warten darauf, dass sich das vor uns ganz erfüllt, was schon begonnen hat. Und für uns, die wir Jesus nachfolgen wollen, heißt es dann zum einen, treu darum zu beten, es ernstlich zu meinen, wenn wir das beten. Und gleichzeitig, wenn wir uns als Nachfolger Jesu an dem orientieren wollen, was ja Gott wichtig ist, dann, dass wir eben auch selber unser Möglichstes dazu tun, dass dieses Reich Gottes, dass die Gerechtigkeit Gottes wirklich Realität wird. Das heißt nicht, dass wir die Welt retten müssen, das können wir nämlich nicht, das tut Jesus. Aber dass wir uns von ihm gebrauchen lassen, dass er es da, wo er möchte, durch uns tut. Heute ist dieses Wort vor euren Augen und Ohren Wirklichkeit geworden. Das ist ein Satz, wie gesagt, für Jesu Zeit, ein Satz für dich und mich, ein Satz für unsere Welt. Und ich wünsche uns, dass wir auf dieser Suche nach Gerechtigkeit die Antwort und die Erfüllung bei ihm finden, der sie uns bringen kann. Jesus, der alles Warten, alle Sehnsucht, alle Suche erfüllt. Und in diesem Sinne wünsche ich uns, dass wir genau das, die Gerechtigkeit Jesu in dieser Passions- und Osterzeit neu erleben.